Hallo und herzlich willkommen beim Lichtblicke-Podcast. Heute senden wir euch eine Reportage von der Stolperstein-Verlegung für Familie Segal, die am Sonntag, den 15. Februar stattgefunden hat, und zwar am Stadtpark 12 in Lichtenberg. Zuerst hört ihr ein Gespräch mit Sandy, die im AK Stolpersteine aktiv ist, und im Anschluss ein Gespräch mit Michelle Segal. Sie ist die Tochter von Manfred Segal, für den einen der Stolpersteine auch verlegt wurde. Und das Gespräch mit ihr haben wir im Anschluss an die Stolpersteinverlegung geführt. Und sie ist extra aus den USA angereist für diesen Anlass zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Und nach diesem Gespräch habt ihr die Möglichkeit, euch eine Aufzeichnung der gesamten Kundgebung anzuhören. In der Kundgebung wird auch nochmal ein Bildungsmaterial erwähnt, das der Runde Tisch für politische Bildung Lichtenberg im letzten Jahr herausgegeben hat. Und in dem Bildungsmaterial geht es unter anderem auch um Familie Segal neben anderen Frauen, die im Widerstand aktiv waren in Lichtenberg. Diese Materialien könnt ihr euch gerne von der Lichtblicke-Webseite runterladen, und ihr habt auch die Möglichkeit, die Materialien sozusagen in Aktion zu erleben, wenn ihr die genauer kennenlernen wollt. Und zwar im Rahmen der Lichtenberger Frauenwoche, und zwar gleich zweimal am 5. März, am Donnerstag, einmal vormittags in Hohenschönhausen von 10 bis 13 Uhr und einmal gegen Abend ab 17 Uhr bis 20.30 Uhr im Museum Lichtenberg. Alle Informationen dazu findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Okay, sind ja ziemlich viele Leute da. Was würdest du sagen, wie viele sind da?
Ja, ich denke, es sind schon irgendwie 30, 40 Leute, würde ich jetzt schon so sagen, genau.
Sind das viele Leute für eine Stolpersteinverlegung in Lichtenberg?
Ja. Also ich kenne auch andere Stolpersteinverlegungen, wo nur ganz wenige Leute da waren. Also einige auch aus den umgebenden Häusern sind immer eigentlich schon da, ne? Aber jetzt sind wirklich sehr viele da.
Ja. Okay. Möchtest du auch was dazu sagen, wie du zur Stolpersteinarbeit gekommen bist?
Also ich hatte natürlich mit den ganzen politischen Umbrüchen, wie es denn hier in den letzten zwei Jahren irgendwie war, auch so das Gefühl gehabt, muss mehr machen, also mich mehr für Demokratie einsetzen. Und dann bin ich halt über das Projekt Stolpersteine bin ich halt dazu gekommen, dass es auch eine sehr sinnvolle Arbeit ist, gerade wo es jetzt so dieser Backslash halt kommt, ne? Und dann habe ich mich einfach angemeldet auf der E-Mail-Adresse, ob die Hilfe brauchen, eine Mitarbeit, ich könnte das so ehrenamtlich machen. Genau, und dann habe ich halt die Info gekriegt, dass Dagmar Hilfe braucht in Lichtenberg. Und dann haben wir uns zusammengefunden und seit einem Jahr ungefähr bin ich dabei. Und das ist jetzt meine erste eigenrecherchierte und eigene Verlegung. Ja. Ich bin sehr aufgeregt.
Okay, ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, gerne, gerne.
Hello.
I'm talking to Michelle now. You're the daughter of Manfred Segal, right?
Yes, I am.
And we just made this commemoration for your family. And do you want to share how was this for you?
Oh, the ceremony was beautiful. About a year and a half ago, I was here in Berlin and I was doing research on my family, and I ran into somebody who told me about the Stolpersteins, and she encouraged me to contact the organization and to arrange for my family to be honored in this way. And I'm so grateful. That was a random meeting and I hadn't heard about it. And I emailed the organization and heard back immediately from Dagmar, and she got the whole process going. It's really, I was so impressed with the work that they did in gathering information about my family. I think they have a team of volunteers that really did such great work. I wasn't that involved in the process. They consulted with me here and there, but mostly they did the research and got all of the information and shared it with me. And I feel so happy that to be part of it. Really, really, they were great.
Nice. And what does it mean for you that there are now these Stolpersteine?
Well, I think my family had such a difficult time, especially during the 2.5 years where they lived underground in Berlin. And it was very important for them that people hear their story. My grandmother especially and my father were so worried that something like that would happen again. And they thought the only thing they could do was share their story and maybe people would learn from it. And maybe they could help it prevent something like this from ever happening again. So the fact that we all got here today and shared their story, I think would be so meaningful for them. They would be so grateful that there were so many people involved who took the time to read my grandmother's book, which is available, and I can email it to anyone who wants. And my dad often told me stories about his life living underground in Berlin, and he wanted me to share his story. And my grandmother wanted me to share her story. She actually asked me to write a book, and I haven't done that. But these Stolpersteins are like the first step in that, having people know what they went through. And I was thrilled after the ceremony, somebody who lives in the building where they lived came out to attend the ceremony and listened to the story. And that would have been so meaningful for them. They would have been just thrilled. That people in their old neighborhood now know what they went through. So I'm just very moved and grateful that it all happened. Yeah. Yeah.
How do you want us to remember them?
Well, I admire their strength and their courage and their determination to stay alive. And I hope people remember them for that. I know that I think about them often and wonder if I would have had the strength to do what they did. And that's how I would want them to be remembered.
Thank you.
Yeah, yeah.
Thanks a lot.
You're welcome.
Heutigen Stolpersteinverlegung in der Kielblockstraße 2-3, Ecke Stadtpark 12. Hier hat die Familie Segal gelebt und mit einer dramatischen Geschichte haben 4 Familienmitglieder überlebt. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir die Enkeltochter von Aaron und Erna, Michelle Segal, heute hier aus Amerika begrüßen können mit ihrem Mann Todd und dem Sohn Max und der Tochter Mira. Sind sie extra aus Amerika angereist, um bei der Stolpersteinverlegung dabei zu sein. Da Das ist dann natürlich etwas ganz Besonderes. Und mit den Angehörigen kann man dann natürlich auch individueller nochmal ins Gespräch kommen, wenn wir dann die Steine verlegt haben. Ich freue mich auch ganz besonders, dass heute Vertreter aus der Stolperstein-Initiative Guntersblum bei Worms, also ganz weit weg von uns, heute hier einen Besuch in Berlin genutzt haben, um dabei zu sein, weil die Initiative Guntersblum hatte mir einen Hinweis gegeben, dass Philipp Bender in Althonschönhausen in der Berneuschner Straße gelebt hat. Und Philipp Bender gehörte zu einer besonderen Opfergruppe, nämlich zu der Opfergruppe der Berufsverbrecher. Und ich habe also mit der AG Stolpersteine des Barnim-Gymnasiums haben wir diese Verlegung vorbereitet. Da konnten die Guntersblumer natürlich nicht dabei sein, aber heute die Gelegenheit, und da freue ich mich ganz besonders, dass wir auch so eine tollen Gäste bei uns haben. So, ich begrüße außerdem ganz herzlich die politischen Vertreter aus der Bezirksverordnetenversammlung, aus dem Bezirk, Abgeordnetenhaus, und freue mich ganz besonders, dass Gesine Lötsch auch wieder dabei ist, obwohl sie ja nicht mehr im Bundestag ist, aber uns schon immer jahrelang unterstützt hat. Und für das Bezirksamt, Martin Schäfer, der Bezirksbürgermeister, lässt sich entschuldigen. Er hat heute terminlich anderweitig noch zu tun, und deshalb wird Frau Dr. Gocksch für das Bezirksamt heute das Statement abgeben.
Ja, Frau Pütz, herzlichen Dank. Ich darf mich erst einmal vorstellen. Ich bin Bezirksstadträtin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Bürgerdienste im Bezirksamt Lichtenberg. Ihnen herzlichen Dank für die Initiative, dass Sie die mit diesem Engagement betreiben. I'm very honored that you are here. Thank you so much. Verehrte Anwesende, ich erlaube mir bei diesen Stolpersteinverlegungen, und ich bin da sehr gerne dabei, einige persönliche Worte zu sprechen. Persönliche Worte deshalb, weil ich selbst mit meiner Familie viel erlebt habe, also ich selbst habe es nicht erlebt, aber ich habe viel gehört von diesen schrecklichen Ereignissen, die dazu geführt haben, dass die Menschen in ihrem Leben zerstört wurden. Meine Mutter, mein Vater sind sehr alt, also hochaltrig, und haben genau diese Zeit miterlebt. Meine Mutter hat mir sehr oft erzählt, wie sie eigentlich das ganze Leben unter diesen Ereignissen gelitten hat, wie sie das bewegt hat, dass sie erleben musste, dass ihre Mitschüler plötzlich nicht mehr da waren. Sie hatte mit ihnen gespielt und war glücklich, wie Kinder glücklich miteinander sind im Spiel, und plötzlich waren sie nicht mehr da. Sie hat erlebt, wie die Gestapo mit Kraftwagen vor die Türen gefahren sind, durch die Straßen, und gerufen haben nach den Namen, nach den Menschen, die dort jetzt abgeholt werden sollten. Einige haben von den Nachbarn dann rausgerufen, ist tot, weil sie sich selbst umgebracht hatten. Viele wissen gar nicht, dass es eine Phase gab, wo jüdische Ärzte durch Berlin gingen und den Menschen diese, sozusagen, ja, man kann sagen, die Todesspritze, ja, sie sagen es, die Todesspritze gaben, damit sie dieses Leid nicht erleben mussten. Dass das alles passiert ist, hat unsere Familie immer begleitet, immer bewegt. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, ich persönlich bin so Antifaschist aus dem Herzen, wie es gar nicht anders geht. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass Menschen in der Lage sind, wenn sie durch Gesetze in eine bestimmte Machtkonstellation gebracht werden, dass sie in der Lage sind, anderen Menschen dieses Leid anzutun. Denn es waren andere Menschen, es waren keine Aliens. Und deswegen müssen wir dafür heute jeden Tag aufstehen, dass es solche Gesetze nie, niemals geben darf. Und das ist das, was mein Vermächtnis ist, wenn ich hier bei solchen Veranstaltungen immer stehe und das sage. Es ist so wichtig. Und es ist großartig, dass Sie alle da sind. Es ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Ganz unterschiedliche Strömungen der politischen Perspektiven sind hier. Ich sage Ihnen ganz herzlich Dank dafür. Und das Bezirksamt Lichtenberg steht an dieser Seite der Demokraten, dass sowas, was nie wieder passiert. Vielen Dank.
Fabian, ich möchte ganz kurz einmal berichten, wie wir überhaupt zu diesem Projekt gekommen sind. Wir haben ja zwar für Lichtenberg eine Gedenkliste, die aber schon viel, viel länger geworden ist, weil viele Opfernamen an anderen Stellen zu finden waren. Michelle Segal schrieb mir eine E-Mail. Sie würde gerne einen Stolperstein für ihren Onkel Hugo verlegen lassen, ob das möglich ist. Kein Problem. Und so ganz nebenbei in einem Nebensatz. Und meine Großeltern, mein Vater und meine Tante haben 2,5 Jahre versteckt überlebt. Ups. Die kriegen dann natürlich auch einen Stolperstein. Und so sind wir in Kontakt gekommen und haben die ersten Informationen ausgetauscht. Und Michelle hat mir dann von ihrer Großmutter praktisch ihre Geschichte aufgeschrieben hat über die Zeit. Die hat sie mir zukommen lassen. Und das war natürlich sehr überwältigend, weil so viele detaillierte Informationen bekommt man nicht alle Tage. Ein paar Wochen später meldete sich Carmen Schocker. Wo ist Carmen? Ja. Und teilte mir mit, sie hätte 2011 ihre Masterarbeit geschrieben über Fluchthelfer, Fluchtretter, über die Familie Segal. Also mehr geht schon gar nicht. Und dann haben wir uns getroffen, haben die Materialien ausgetauscht und das war praktisch der Beginn, wo wir intensiv daran gearbeitet haben, wie kann man jetzt diese Fülle an Informationen überhaupt so zusammenstellen, dass nichts Wichtiges wegrutscht. Dafür danke ich erstmal allen Beteiligten und der dritte Glücksmoment meines Sandy Rossmann, die sich freiwillig bereit erklärt hat, sie würde gerne in unserem Projekt irgendwas machen, sie würde gerne unterstützen Und da habe ich dann gleich zugegriffen und habe gesagt, Sandy, das ist dein Projekt. Und sie hat sich mit einer Akribie in diese vielen, vielen Ordner eingelesen, die vielen Informationen gebündelt. Und wir haben da auch einen kleinen Informationstisch, da können Sie sich gerne das Biografieheft mitnehmen, wo wir versucht haben, so die wichtigsten Informationen zusammenzutragen. Und das kann sich auch jeder mit nach Hause nehmen. Vielen Dank, liebe Sandy, das war für mich eine große Unterstützung. Dann ging es darum, die Steine zu bestellen. Es ist ja nicht so, wenn die Biografie fertig ist, sage ich in der Koordinierungsstelle Bescheid, brauch mal 5 Steine und dann klappt das. Nein, der Weg ist dann noch mal ein bisschen beschwerlich, aber wir haben es geschafft. Und sodass die Steine also produziert werden konnten. Und nun ging es ja darum, kann die Familie rechtzeitig nach Berlin kommen? Denn wenn wir verlegen, dann nur mit der Familie. Und auch das hat geklappt. Das war zum Entstehen des Projektes. Und jetzt wird Sandy praktisch zur Familie Segal euch einige Informationen geben. Wo sind meine Friedenstauben? Ja, kommt mal her. Wir möchten natürlich für die Familie, dass das auch ins Englische ein bisschen übersetzt wird. Und deshalb müssen wir uns das hier ein bisschen aufteilen.
Hört man mich? Hallo? Okay, also ich erzähle jetzt was über die Familiengeschichte der Segals. Also es sind ja 5 Personen, deswegen ist ein Biografieumfang halt sehr groß gewesen. Und ich versuche es jetzt so in einen guten Abriss darzustellen. Also die Segals stehen halt für eine sehr bewegende Familiengeschichte, die halt 2 Weltkriege umfassen, die den großen Zusammenbruch der europäischen Ordnung und der Monarchie erlebten, das Sterben einer jungen Demokratie und den schnellen Aufstieg und Etablierung einer Diktatur. Die Geschichte der Entrechtung, Verrat und auch Hoffnung und was der Mensch trotzdem alles schaffen kann. Die Familie besteht aus Erna und Aaron als Eltern. Erna Esther, geborene Klar, wurde am 22.05.1898 in Stare Brusno in Galizien, was damals zu Österreich-Ungarn gehörte, geboren. Aaron Segal wurde am 3.02.1887 in Kamjonka in Schlesien geboren. Die beiden heirateten 1920 in Wien und bekamen 3 Kinder. Hugo, geboren am 21. März 1921, Gerda, am 19. Februar 1924 und der jüngste Sohn Manfred wurde am 2.11.1926 in Wien geboren. Aaron war Holzhändler in Österreich und auch ein Veteran des Ersten Weltkrieges. In Berlin übernahmen sie Anfang der 20er Jahre ungeplant ein Mietshaus und daraus entstand die Idee, von Wien nach Berlin zu ziehen, weil ihnen die Stadt sehr aufregend und toll vorkam. Mitte der 20er Jahre zogen sie dann mit ihren Kindern nach Berlin und wohnten in Lichtenberg hier im beschaulichen am Stadtpark 12. Aaron und Erna kauften dann weitere Mietshäuser. Aaron arbeitete als Verwalter und zusammen haben sie auch ein Pelzgeschäft in der Rehweiler Straße 4 in Friedrichshain eröffnet. Erna arbeitete auch nebenbei ehrenamtlich in der jüdischen Wohlfahrts- und Jugendamt. Aber auch schon Anfang der 30er Jahre kamen sie mit antisemitischen Vorfällen in Berührung. Aaron wurde da 1932 vor dem Pelzgeschäft von Nazis überfallen und verprügelt. Mit der Ernennung Hitlers 1933 wurde es noch schlimmer. Erna kommentierte das mit: Wir Juden waren freiwillig, das war mir klar. Ab April 1933 kam es denn zu dem Boykott jüdischer Geschäfte, was sie auch sehr hart traf. Und 1934 mussten sie ihr Pelzgeschäft unter Wert abgeben, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich war. Und auch weil sie keine Kredite mehr bekamen, weil sie Juden waren, mussten sie ein Haus unter Wert verkaufen. In der Zeit fingen auch an ihre eigenen Mieter sich zu weigern, Miete zu bezahlen. Und sie wurden sogar von der Gestapo angezeigt. Und ihre Rechte als jüdische Vermieter konnten sie weder durch die Polizei, die nicht wirklich halfen, noch durch Anwälte durchsetzen. Auch hier in ihrer privaten Wohnung war das so mit Gestapo-Anzeigen auch so eine Sache. Sie wurden von einer Mieterin angezeigt, die sie beschuldigte, zum Beispiel während der Rede Hitlers im Radio Staub zu saugen. Und deswegen konnte sie die Rede nicht verfolgen. Dadurch wurden sie bei der Gestapo vorgeladen. Und um halt diese ganzen Schikanen zu entgehen, zogen sie um. Zum Glück hatte ihre Vermieterin eine leerstehende Wohnung, und zwar gleich um die Ecke. Also im gleichen Gebäudekomplex, wahrscheinlich hier der Aufgang zu der 3. Auch für die Kinder wurde es in der Schule sehr schwierig, aufgrund der Repressalien, die sie halt von Schülern und Lehrern ertragen mussten. Hugo wurde zum Beispiel 1937 nach einer antisemitischen Auseinandersetzung mit seinem Geschichtslehrer von der Schule geworfen. Ein einschneidendes Erlebnis war der Anschluss Österreichs im März 1938, der sie nun alle staatenlos machte und das halt eine absolute Rechtlosigkeit mit sich brachte. Hugo, der zu dem Zeitpunkt eine Zusage zu der Kunstschule in Basel in der Schweiz hatte, konnte nicht mehr sein Studium antreten, weil er keinen Pass besaß und deswegen nicht die Grenze übertreten durfte. Im April floh denn Hugo 1939 illegal nach Belgien wegen den drohenden Krieges. Ab dem Zeitpunkt versuchte die Familie vermehrt eine Ausreise zu bewerkstelligen und beantragte aufgrund von Kontakten nach Chile Visa für Chile. Im August 1939 erhielten sie auch die nötigen Visa- und Ausreisegenehmigungen, aber nicht für Hugo, weil er sich illegal in Belgien aufhielt. Aber ohne ihn wollten sie nicht ausreisen. Und 1940 wurde die Genehmigung auch zurückgenommen. Mit dem deutschen Überfall auf die Benelux-Länder und Frankreich 1940 machte sich halt die Familie große Sorgen um Hugo, der immer noch in Belgien war. Er wurde später in Frankreich verhaftet und in ein Lager gesteckt. 1940 mussten sie auch ihre Wohnung hier in der Kierblockstraße aufgeben, weil sie arisiert worden ist, also ein Nazi-Funktionär beanspruchte sie. Sie zogen dann aber im gleichen Komplex in eine andere Wohnung als Untermieter. Zu dem Zeitpunkt musste die 16-jährige Gerda Zwangsarbeit in einer Schuhfabrik leisten. Ab 1941 wurde es halt noch schwieriger. Sie haben halt noch viel weniger Lebensmittel bekommen. Transportbescheide wurden verstärkt zugeschickt und der Gelbe Stern wurde Pflicht. Im Januar 1942 bekam die Familie auch einen Transportbescheid in den Osten. Erna konnte es aufgrund ihrer Kontakte zu den Behörden und ihrer Hartnäckigkeit verschieben. 1942, also in dem gleichen Jahr, wurde auch Erna verpflichtet, Zwangsarbeit zu leisten. Sie nähte Pelzwesten und Mäntel für die Armee. Dann im Ostern 1942 kam es zu dem Schlüsselereignis. Denn ein Wehrmachtssoldat sprach Erna an in der Tram. Er identifizierte sie als Jüdin durch den gelben Stern und schilderte in drastischen Worten die Vernichtung der Juden im Osten. Also er sagte über die Erschießungen, die Selektionen, die Ghettos, wie es in Arbeitslagern aussah, über die Transporte, medizinischen Experimente, die Zwangsprostitution in den besetzten Ostgebieten in Polen und Russland. Und er rät ihr, sie muss untertauchen. Das wäre ihre einzige Chance zu überleben. Also diese Begegnung erschütterte sie so dermaßen, dass sie sich halt gegen ihren Mann durchsetzte, der bis dahin immer noch versuchte, das alles ein bisschen klein zu reden, dachte, es ist gar nicht so schlimm und so weiter, dass sie auch ohne ihn in den Untergrund gehen würde mit ihren Kindern. Und das geschah auch so. Erna sagte dazu, wie viele Gefahren wir seit der Machtübernahme Hitlers entronnen worden sind, wie viele Fingerzeige wir in den letzten Jahren erhalten haben. Sollte dies nicht ein gutes Omen sein? Diese Zuversicht gab mir Kraft, Mut, trotz Krankheit, trotz verzweifelter Stunden weiter zu kämpfen, weiter zu hopfen und alle Gewalten zum Trotz sich erhalten. 1942 ging die Familie dann in die Illegalität, also in die sogenannte Illegalität. Auslöser war halt Manfreds Erfahrung mit der Willkürlichkeit der Nazis. Er wurde von der Straße weg gezwungen, auf einen LKW zu steigen, aber er wusste nicht, ob es jetzt zum Arbeiten oder halt, ob es direkte Deportation bedeutete. Am Potsdamer Platz konnte er vom LKW springen und floh. Genau. Aber was bedeutet Illegalität? Man hat keine Kontakte zu Freunden und Verwandten, keine Rechte, keine Lebensmittel, keine Unterkunft, keine Arbeit. Man musste sich Finanzen, Geld beschaffen, glaubwürdige Legenden ausdenken und auf jeden Fall viele arische Helfer und Kontakte wurden gebraucht, um das zu bewerkstelligen. Sie versuchten vorher Unterkünfte für sich zu organisieren. Zum Beispiel wurde die 18-jährige Gerda zu einer alten Freundin der Familie Wanderfeuerherr gebracht. Sie ist hier in einer Laubenkolonie am Fenfuhl in einem Haus. Für Manfred und Erna wurde bei einem bekannten Schneider-Ehepaar vereinbart, dass sie gegen Geld in einer Unterkunft leben konnten. Und Aaron wurde später beim von einem Bekannten im verlassenen Ladengeschäft nähe Moritzplatz reingelassen. Und da verbrachte er einige Tage, Wochen, Monate. Aber Untertauchen war auch anstrengend. Also man streifte den ganzen Tag durch Berlin, in den Straßen, in den Parks. Man fuhr mit der Bahn hin und her, um nicht aufzufallen. Man kam nur zum Schlafen in die Unterkunft. Und wenn es keine gab, dann schlief man auch in Bunkern oder Bahnhöfen. Ein Treffen zwischen den Familienmitgliedern war kaum möglich. Und eine Unterkunft konnte auch schnell verloren gehen. Zum Beispiel bei dem Schneider-Ehepaar, in der Manfred und Erna wohnten. Irgendwann brachte die Tochter einen SS-Mann als Freund mit nach Hause und damit konnten sie sich einfach nicht sicher fühlen und verließen das Versteck. Also durch gutes Netzwerken, durch Kontaktpflege und gute Menschenkenntnisse entstand halt über die Zeit ein Helferinnen-Netzwerk von über 40 Personen, die Unterkünfte anboten, Lebensmittel besorgte oder weitere Kontakte vermittelte. Das Untertauchen barg natürlich auch große Gefahren, Spitzeln, dass man zufällig alte Bekannte traf, dass die Legenden glaubhaft und lang aufrechterhalten werden konnten. Also sie wurden auch krank natürlich, hatten psychische Probleme, Angst, Hunger. Dann gab es natürlich auch die Bomben auf Berlin und Ausweiskontrollen. Also fast wurden die Seegals 1944 geschnappt. Also ein Mann, eine Helferin, hatte persönlich Gegenstände von Gerda, der Tochter, gefunden und an die Gestapo verraten. Aber zum Glück wurde Gerda rechtzeitig gewarnt und so kamen noch alle mit dem Leben davon. Denn der Bombenkrieg auf Berlin sorgte für weitere große Probleme. Zum Beispiel war Gerda in einem Haus, das getroffen worden ist, aber sie überlebte. Aaron wurde Anfang 1945 beim Angriff auf einem U-Bahnhof der heutigen Weberwiese schwer verletzt, wurde von Dr. Aub, einem der Helfer, erst versorgt, aber musste auch operiert werden. Unter falscher Identität wurde er in einem Krankenhaus behandelt und überlebte. Ende April 1945 erlebten alle vier in Berlin die Befreiung durch die Sowjetarmee. Alle lebten 882 Tage in der sogenannten Illegalität und überlebten. In den folgenden Monaten besorgten sich eine eigene Wohnung, zogen dann nach Friedenau. Aaron arbeitete wieder als Verwalter, Gerda als Hutmacherin und Manfred begann eine Ausbildung zum Radiotechniker. Nach dem Krieg erfuhren sie auch, was aus Hugo geworden ist. Er wurde 1942 von den Nazis aus Frankreich nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Also die ganzen Jahre dieser erzwungenen Illegalität hatten ja auch Spuren hinterlassen, körperlich wie auch psychisch. Und sie wollten und konnten eigentlich nicht mehr in Deutschland leben und emigrierten schließlich 1949 nach Amerika, zogen nach Denver, Colorado. Aaron starb 1954 in Denver. Erna schrieb ihre Memoiren You Shall Never Forget 1956, gewidmet den Toten, den Überlebenden und den kommenden Generationen. Sie starb im August 1989 in Denver. Gerda heiratete und bekam ihre Kinder, wie auch Manfred. Er starb 2010 in den USA. Gerda starb 2024 in Israel. Also die Geschichte der Familie Seeger zeigt halt eindringlich, wie viel Geschick, Mut und Durchhaltevermögen es bedurfte, diese Zeit außerhalb der Gesellschaft zu überleben. Mit den richtigen Helfern. Danke.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Carmen Schucker-Bernock. Ich bin zu der Familie Seeger gekommen, als ich 2010 in Heidelberg Geschichte studiert habe. Ich bin selbst Berlinerin und deswegen hat mich in der Zeitepoche des Nationalsozialismus, wo ich meinen Schwerpunkt hatte, das Thema Stille Helden besonders bewegt und interessiert. Und ich habe Kontakt zu der Historikerin Beate Kosmala von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in Berlin aufgenommen. Und sie gab mir diesen ungehobenen Schatz, die 300 Seiten mit Schreibmaschine geschriebenen Memoiren von Erna Seeger. Und wissenschaftlich war dieser fast noch unbearbeitet. Und da Erna Seeger in ihrem Bericht sehr viele Pseudonyme verwendet hat, kannte man auch die meisten Helferinnen und Helfer nicht mit Klarnamen. Ich war sofort gefesselt von der Quelle. Und natürlich auch emotional, auch tief bewegt von den Aufzeichnungen. Es ist eine Geschichte einer wirklich sehr starken Frau, denn man kann wohl sagen, Erna Seeger nahm das Schicksal ihrer Familie selbst in die Hand. Insgesamt wuchs das Helfernetzwerk in den 882 Tagen des Untertauchens auf 42 Menschen an. Die meisten von ihnen waren Frauen. Die Energie für dieses Untertauchen kann man nur schwer erahnen. An so kalten Tagen in Berlin wie heute oder die letzten Wochen vielleicht etwas mehr. Denn tagsüber fuhr die Familie, wie Sandy eben auch gerade gesagt hat, viel durch die Stadt, traf sich im Dunkeln, in Parks. Die Dunkelheit bot einfach Sicherheit. Und eine Helferfamilie rückte auch die Wintersachen zum Beispiel gar nicht raus, was natürlich dann in dieser Situation besonders schmerzvoll war. Das Besondere an der Geschichte ist, dass die Familie zu viert in Berlin untertauchte und auch überlebte. Sie mussten sich die meiste Zeit getrennt verstecken, ohne zu wissen, ob sie ihre geliebten Menschen beim nächsten Treffpunkt wiedersehen würden. Doch wer waren die Helferinnen und Helfer? Die Mehrzahl, das habe ich schon gesagt, waren Frauen. Darunter ein Arzt, ehemalige Vermieterin und Hauseigentümerin am Stadtpark 12, hier wo wir gerade stehen, Hausverwalter ihrer Häuser, Mitglieder einer kleinen Widerstandsgruppe, Besitzerinnen und Besitzer einer Wäscherei, einer Bäckerei, einer Schneiderei, eines Lebensmittelgeschäftes, eine Gräfin, Sozialdemokraten, eine Witwe, Mitglieder des christlichen Johannesbunds. Und viele dieser Beziehungen bestanden auch schon vor dem Untertauchen. Einige wurden zu engen Freunden, wie etwa Wanda Feuerherm und ihre Tochter Vera aus der Laubenkolonie Dreieinigkeit. Sie alle halfen, trotz der nicht einzuschätzenden Strafen, die ihnen wohl drohten. Ich habe ein halbes Jahr lang an dem Bericht der Erna Seeger gearbeitet. Bin in Archive gegangen, habe Entschädigungsakten herausgesucht und so gelang es mir damals, einige Helferinnen und Helfer zu identifizieren. So eben Charlotte Reiche, die Eigentümerin hier am Stadtpark 12, die Gräfin Margarete Normann, die beiden Frauen Hedwig Kehler und Martin Köpke, Elisabeth Prasse in Velten und sie alle konnten in die Datenbank die Rettung von Juden im nationalsozialistischen Deutschland aufgenommen werden. Zwei Punkte, die ich am Ende gerne hervorheben will. Leider waren die Helfenden eine winzige Minderheit im Nazi-Deutschland. Und nach 1945 wurden sie darüber hinaus fast vergessen. Vielleicht, weil ihr Handeln zeigte, dass alternatives Handeln möglich war und dass Menschlichkeit möglich war. Aaron, Erna, Gerda und Manfred haben sich aktiv um ihr Leben gekämpft. Ja, sie haben Widerstand geleistet. Trotz aller Hilfe, die sie bekamen, lagen die meisten Anstrengungen bei ihnen selbst. Ganz zum Schluss möchte ich aus Ernas Bericht zitieren. Wir wissen zu gut, was es heißt, unter Diktatoren zu leben und seiner Freiheit beraubt zu sein. Wir hatten das große Glück, mit Gottes und guter Menschenhilfe diese unglaubliche und fürchterliche Zeit zu überleben. Zurückblickend ist es sogar für uns unfassbar, dass wir den Mut, die Kraft und Ausdauer hatten, um unser Leben zu kämpfen und allen katastrophalen Begebenheiten Widerstand zu leisten. Ich glaube, die Sichtbarkeit, die wir heute hier vor Ort im Stadtpark 12 am alten Wohnsitz der Familie zeigen, hätte Erna Segal sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.
Sophie Groß von Lichtblicke, wo ich Gott sei Dank angedockt bin und viel Unterstützung erfahre, wird uns zu einem weiteren Projekt der Familie Segal ein paar Worte sagen.
Genau, also hallo. Es ist kein Projekt, das sich sozusagen nur um die Familie Segal dreht, aber die Familie Segal ist ein Teil in diesem Projekt. Ausgangspunkt war eigentlich, dass es in Lichtenberg und so wie an wahrscheinlich allen Orten in Deutschland bis heute auch Straßennamen mit antisemitischen Bezügen gibt und wir deswegen sozusagen uns mit dem Thema beschäftigen wollten, wem wollen wir eigentlich gedenken im öffentlichen Raum? Und dann eben eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Straßennamen anstoßen wollten und gleichzeitig, ist es auch so, dass einfach sehr vielen Frauen, dass Straßennamen einfach meistens Männernamen sind. In Lichtenberg ist das Verhältnis, glaube ich, 5 zu 1 und dass es eben viele Frauen gibt, die im Widerstand waren gegen den Nationalsozialismus, denen eben nicht gedacht wird oder über die man bis heute einfach sehr wenig weiß. Und da haben wir verschiedene Veranstaltungen dazu gemacht, zusammen mit der Zeithistorikerin Trille Schünke-Bettinger, die viel recherchiert hat zu Widerstandskämpferinnen im Nationalsozialismus. Und wir haben letztes Jahr Bildungsmaterial rausgegeben, wo ich einmal hier diese Karte zeigen möchte. Da sind eben verschiedene Frauen, die hier in Lichtenberg im Widerstand aktiv waren, drin verzeichnet. Und unter anderem haben wir eben auch Erna und Gerda Segal hier am Stadtpark 12 sozusagen eingezeichnet, an der Stelle, wo wir gerade sind, mit in diesem Material porträtiert. Und es gibt wir wünschen uns, dass das in vielen Schulklassen, in anderen Bildungskontexten eingesetzt wird, dass Menschen sozusagen mehr erfahren über Familie Segal, Erna und Gerda Segal, aber auch über die anderen Widerstandskämpferinnen, die hier im Kiez aktiv waren. Und genau, da die Karten, die kann man bei Lichtblicke bekommen. Also wenn ihr die mal nutzen wollt, dann meldet euch gerne. Möchtest du mich ergänzen?
Vielleicht noch zur Ergänzung. In der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe kam denn der Vorschlag Gerda Segal. Da konnte ich nur sagen, Gerda Segal, wie kommt ihr auf Gerda? Wenn jemand widerständig war, dann war es ihre Mutter Erna. Und somit haben wir praktisch den Part auf Erna und Gerda ausgeweitet. Und wir sind gespannt, inwieweit die Materialien praktisch zum Tragen kommen und wir damit also auch insbesondere jungen Leuten, Schülern und Schülerinnen nahebringen können, dass Frauen insbesondere widerständig waren und unterstützt haben und Hilfen organisiert haben. Ja. So, warte mal, dann nehme ich das mal jetzt. So, der Reinhard, der wird jetzt die Steine verlegen. Als nächstes haben wir jetzt ein Statement der Familie. Ich komme.
My name is Michelle Siegel, and I'm the daughter of Manfred Siegel. My husband Todd is here, and my children, Max and Mira. Max's middle name is Aaron, after my grandfather. And somehow I knew I was not going to have any other sons, so his Hebrew name is Herschel, which was Hugo's Hebrew name. So he's really named after both. Two people that are here, Aaron and Hugo Siegel. And this is my daughter, Mira. She is named after my grandmother's oldest sister, Miriam, who was beloved by all of the siblings. There were seven siblings in all. It is lovely to have this here, and it's amazing to have my family honored this way. My dad and my grandmother talked so much about how much they loved this apartment, and they loved Berlin, and they loved Germany. My dad talked about how much he loved sledding in the park behind you and riding his bike all over. They have very fond memories of living here before the war. And my dad told me a funny story. After the war, they had lived underground for 2 years. When the war was over, they went to the housing office. And the housing office asked them, "Where do you want to live?" And after 2.5 years of not having enough food and hardly having a place to live, they were stunned by the question, "Where do you want to live?" And they didn't know how to answer it, and they were silent. And finally, my dad said, one of them said, and he couldn't remember who, Let's live in the neighborhood where we used to live, in Lichtenberg. So the housing office found them an apartment just around the corner, 35 Park Hour. We're going to walk over there after the ceremony. And so after the war, they chose to come back here because they loved this area so much. And it was so hard for them when they lived underground that they couldn't come back here. They had so many friends. But if they came back here, somebody might have recognized them as Jewish and might have turned them in. So, but the first chance they had, they did come back. My dad told me that every day of his life, he wondered why he lived and why his brother died and why so many of his uncles and aunts died and why his grandmother died. And he struggled with that answer. He didn't know why, but he thought, sometimes he thought, well, maybe I was chosen to live so that people would tell my story and people would learn something from my story. So I want to thank everybody here who knows so much about my family and who has researched my family. I think that he would be so thrilled that his story is being told and remembered, and my grandmother would too. Thank you very much.
Thank you.
Und ich habe ja für Michelle aus dem Archiv der Entschädigungsakten bei der Recherche gesehen, ein Originaldokument, eine polizeiliche Erlaubnis für Manfred Segal, dass er mit der Straßenbahn fahren darf, um zur Zwangsarbeit zu kommen. Und meine Frage: Was macht ihr mit dem Original in der Akte? Kann die Tochter das nicht bekommen? Oh, ich frage mal meinen Chef. Nächsten Tag habe ich mir das Original abgeholt und möchte es heute Michelle übergeben.
Heutigen Anlass besonders gepasst. Und unser Reinhard hat jetzt die Steine verlegt. Und ich möchte mich
bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute dabei waren. Sie können dann die Blumen ablegen und jetzt kommt mein Werbeblock. Stolpersteinarbeit ist nicht umsonst. Stolpersteinarbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden. Und deshalb, wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann sich gerne eine Spendenkarte vom Tisch nehmen oder etwas in die Spendenbox machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und besonders bei euch, dass ihr heute dabei wart.